Ich möchte mich bedanken für all die Gebete, für unseren Urlaub. Wir haben viel Sonne genossen, die indischen Verkehrssituationen neu studiert. Also jeder, der mal hier im Stau steht, der sollte anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Es gibt viel Schlimmeres. Für 10 Kilometer, 2 Stunden und so weiter, das ist gar nichts, nicht? Und was mir fehlt, ist das Hupen. Mir fehlt der Staub und alles. Aber wir dürften uns erholen, dürften mit Sohn und Schwiegertochter, mit den Schwiegereltern zusammen sein, sollen herzlich grüßen, dürften die Gemeinde dort kennenlernen, Gemeinschaft haben und viel ausruhen. Und jetzt sind wir wieder hier in der kalten Gegend. Ich muss wieder Strümpfe und Schuhe anziehen, barfuß laufen. Hat der Vergangenheit anzugehören oder ich harre der Dinge, die da kommen, der Sommer wird kommen. In dieser Zeit haben wir oft im Garten gesessen, die schöne Wärme genossen und ich habe gedacht, ich will mich langsam auf das Spring Festival vorbereiten, wo ich wieder eingeteilt bin, jeden Tag mit in der Bibelarbeit zu arbeiten und dabei zu sein. Und ich fange an, in einen Text hineinzugehen. Wenn man jetzt Zeit hat, dann sucht man mal hier und guckt mal da und guckt mal da. Und dann nachher kommt nicht nur eine 20-Minuten-Predigt da gegebenenfalls raus, die man dort zu halten hat, sondern dann hätte man Stoff für 2 Stunden Lehreinheit. Und einen dieser Verse, den möchte ich heute mit euch ausprobieren, nicht? Weil der hat mich bewegt und der rumort immer noch in mir, weil ich festgestellt habe, ich bin an manchen Punkten theologisch vorbelastet. Und ich möchte das überschreiben mit das verlorene Gut. Dieser Vers ist im Römerbrief geschrieben. Paulus hat ihn wahrscheinlich so 58 nach Christi Geburt aus Korinth an die Römer geschrieben. Und mitten im 3. Kapitel kommt dieser Vers. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ach, habe ich gedacht, wunderbar, dies ist meine Predigt, das ist für einen evangelistisch geprägten Menschen genau das Richtige. Ich mache eine evangelistische Botschaft daraus. Ich mache das ganz einfach, sie sind alle Sünder, ganz klar. Wer ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein und dann würde ich hinterher nachlegen und sagen, alle haben gesündigt, alle haben verloren, kein Platz im Himmel. Ich würde nachlegen und sagen, jetzt kommt die gute Nachricht, aber Begnadigung ist möglich. Ich würde nachgehen und sagen, Jesus hat bezahlt, alles klar, wunderbar, super. Und dann würde ich nachlegen, jetzt musst du dich entscheiden. Schafft man in 20 Minuten, oder? Ich meine, das kann man jetzt noch ein bisschen ausführlicher machen, indem man zum Verständnis der Geschichte von einem einflussreichen, wohlhabenden jungen Mann nach Markus 10, Vers 17 und so weiter redet. Ist ja meine klassische Sache, wenn jemand evangelistisch predigen will, der muss sich das nehmen. Diese Geschichte ist ganz einfach zu machen. Da kommt ein Mann, stellt die richtige Frage, der stellt die an die richtige Person, kriegt die richtige Antwort, hat eine Ausrede, und trifft eine falsche Entscheidung. Und das Ende vom Lied, er geht traurig von dann. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt gucken wir noch in die Apostelgeschichte. Da ist auch ein reicher junger Mann, der fragt den Richtigen, der kriegt die richtige Antwort. Der sagt, lass uns anhalten, ich will getauft werden. Der wird getauft und dann steht und er zieht seine Straße fröhlich. Merkt ihr schon, was man aus diesem Vers machen kann? Dann war ich schon ganz zufrieden und sah, das war es schon, ist ganz gut. Aber dann stelle ich fest, es geht alles noch mal ein Stückchen tiefer. Weil wenn man den Vers dann ein klein wenig aus der griechischen Sicht her liest, dann lässt der Vers 23 sich auch folgendermaßen übersetzen. Jetzt gucken wir alle. Und hier will ich mit euch innehalten. Luther übersetzt es, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Aber er lässt sich übersetzen, oder wörtlich, Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugesagt hatte. Und hier bin ich ins Stolpern gekommen und dachte, das ist noch viel mehr als nur das Evangelistische. Alle haben gesündigt, klar. Jeder kommt noch mit einer Ausrede und sagt, naja, es gibt ja noch viel Schlimmere wie ich. Ich habe mal ein Gespräch mit einem Mann gehabt, dem habe ich diesen Vers zitiert. Und dann hat er gesagt, ich habe nie geklaut, ich habe nie betrogen, ich habe das und das und das nicht gemacht. Also du willst doch wohl nicht sagen, dass ich ein Sünder bin. Und danach haben wir fast 2 Jahre nicht mehr über Jesus sprechen können. Oder noch länger. Und er hatte nicht verstanden, oder ich habe nicht verstanden, dass was ganz Besonderes verloren gegangen ist. Das stellt man ja fest, wenn man mit dem Flieger unterwegs ist, man gibt seine Koffer auf, man ist im Flieger und man kommt schließlich an und sitzt dann an so einem langen Band. Und dann wartet man auf den Koffer. Wer hat das schon mal erlebt? Die meisten von uns sind ja schon mal geflogen. Ja? Und dann kommt, wenn es länger dauert, ein komisches Gefühl auf. Ist mein Koffer auch mitgekommen? Und jeder, der es mal festgestellt hat, dass sein Koffer nicht dabei war, das Band ist leer und du sitzt dann und musst zu Lost and Found, zu verloren und wiedergefunden hingehen und dann sagen, ja, den finden wir auch nicht, beschreiben Sie den mal. Wenn du mich fragst, wie unsere Koffer ausgesehen haben, ich war froh, dass meine Frau dabei war. Ich hätte mir den größten und den besten genommen, hätte einen gewissen Ärger nach sich gezogen, aber man weiß ja nicht. Und so scheint mir das hier mit diesem Vers auch. Das Erste, was der Vers mir sagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und hier schaue ich mit euch mal rein, wie Gott es gesagt hat. Hier habe ich den Vers aufgeschrieben in 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh und über alle Tiere des Feldes, über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Dieser erste Teil, Menschen machen zu seinem Bilde. Das hat was mit dieser Herrlichkeit zu tun, was sich mit Doxa übersetzt wiedergeben lässt, mit der Glorie Gottes. Und hier stelle ich ganz einfach fest, jede Sünde, die wir getan haben, lässt ein Stückchen von dieser Herrlichkeit verblassen. Ich gebe euch so ein Beispiel. Wenn ich doch Gottes Güte betrachte, dann weiß ich, er ist barmherzig, er ist geduldig, er ist gnädig, er ist gerecht, er ist gütig, er ist langmütig, er ist voller Liebe, Punkt, 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 Punkt. Und dann sagt die Bibel, so sollten wir sein, wir sollten diese Herrlichkeit widerspiegeln. Und dann stelle ich fest, meine Güte scheitert ganz schnell, wenn jemand an mir sündigt und sagt, Paul, du bist ganz doof, Paul, du kannst gar nichts, Paul, du bist gar nichts. Dann stelle ich fest, dann geht mein Blutdruck langsam hoch. Und dann ist jede Güte, schon die Freundlichkeit ist dann vorbei. Ich habe gar nicht gewusst, während ich in Indien mit dem Chauffeur durch die Gegend gefahren würde, was für ein Aggressionspotenzial sich bei mir breit macht, nur wegen den Verkehrsregeln dort. Schaffen die das nicht? Dabei sollte ich doch Gottes Güte und Gottes Langmut widerspiegeln. Wenn Leute mich sehen, dann möchten sie sagen, oh Mann, das ist ein echter kleiner Christus, der ist Christ. Weil er so langmütig ist, so freundlich ist. Aber dann stelle ich fest, dann wirst du irgendwann belogen durch Sünde. Und was passiert? Dein Charakter verschiebt sich. Und wenn ich hier reingucke, dann sehe ich lauter Leute, wo jede Menge Charaktermacken inzwischen da sind und wo wir alle mangeln der Güte, die wir vor Gott haben sollten, der Herrlichkeit. Das ist was ganz anderes, als wenn ich dir sage, hey, du hast mal wieder gesündigt. Dann sagst du, ah, Paul, du bist auch nicht gerade, ja, so. sondern hier sage ich, du hast was verloren. Du solltest solche Langmut und Freundlichkeit haben, dass jeder in dir Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit sieht. Du hast was verloren. Nämlich immer, wenn ich was verloren habe, was wichtig war, dann suche ich auch. Hier sagt Paulus, da ist was verloren gegangen durch die Sünde. Das, was ich immer wieder hervorhebe, dann fängt schon an, du sollst Gott lieben und dich selbst. Meine Unzufriedenheit mit meinem Körper, mit dem, was ich kann, was ich bin. Wenn ich dann meine, ich muss das hier und da noch nachbessern lassen, medizinisch oder wie auch immer, ich muss das noch dopen, damit ich noch entsprechend anders aussehe. Da geht was von der Herrlichkeit Gottes verloren, von der Schönheit, die Gott hat. Das heißt, wenn du dich im Spiegel siehst, müsstest du eigentlich sagen, wow, was bin ich wunderbar und gut geschaffen, egal ob deine Nase krumm ist oder nicht. Die krumme Nase hat sonst niemand. Du bist ein Unikat. Aber dann stehe ich davor und sage, ah, schon wieder so viel Haarausfall. Und jetzt züchte ich schon so lange am Bart und er wächst nicht. Selbst Hühnermist von innen bringt nichts mehr hervor. Versteht ihr? Und dann sehe ich mir dann so einen persischen Bart an und dann sage ich, wow, Mann, warum müssen die so beschenkt sein und warum bin ich so knickrig? Ja? Aber die müssen erstmal so einen schönen Bart haben wie ich. Versteht ihr, wo ich merke, wo die Sünde des Vergleichens mein Leben erreicht hat, wo ich Gottes Herrlichkeit gar nicht mehr widerspiegel, weil ich permanent unzufrieden bin mit meinem Körper. Und so sieht dein Gesicht nach 10 Jahren auch aus. Da kannst du noch so viel Spachtelmasse drauf tun, das nützt nichts mehr. Das ist so. Hier sagt Paulus, die Herrlichkeit Gottes hast du verloren, weil Sünde in dein Leben gekommen ist. Du bist unzufrieden mit deinem Körper. Du hast die Dankbarkeit über deinen Körper verloren, weil du dich ständig mit anderen vergleichst und nicht mit der Größe und der Güte Gottes dich vergleichst. Da ist Sünde in dein Leben gekommen, da hast du noch gar nicht groß dem anderen eine runtergehauen. Sondern da ist Sünde gekommen, weil du dem Teufel geglaubt hast, dass du nichts wert bist. Und Sünde hinterlässt immer dramatische Spuren. Max gab mir jetzt aus dem Spiegel folgende Statistik von Leuten, die sexuell missbraucht worden sind. So eine Megasünde, die zu Recht Megasünde genannt wird. Diese Menschen haben oft mit Bluthochdruck zu kämpfen, mit Fettleibigkeit, mit Krebs, mit Diabetes. Der Herzinfarktrisiko wird größer. Die Selbstverletzung des Ritzens wird bei ihnen sehr stark gefunden. Sünde hinterlässt immer Spuren und die erste Spur, wo du das dran erkennen kannst, ist, dass die Herrlichkeit Gottes, die in dein Leben hineingelegt ist, verloren gegangen ist. Und ich glaube, jeder, der nicht mehr freudig durch dieses Leben gehen kann, der ständig von Sorgen geplagt ist, da ist die Sündhaftigkeit in dein Leben hineingekommen, da ist was Dramatisches verloren gegangen. Aber die gute Nachricht heute, die gute Nachricht ist, und wir werden ohne Verdienst wieder in die Position hineinkommen können, welches geschieht durch die Gnade, die Jesus Christus erworben hat. Das heißt, du kannst austreten aus dieser Verdammnis, dass du nicht mehr in der Herrlichkeit Gottes unterwegs bist und kannst sagen, ich möchte diese Heilung haben. Eine weitere Sache, die mich sehr beschäftigt ist, wir reden in unseren Kreisen nicht mehr so sehr von dämonischen Belastungen und von Dämonie. Aber ich glaube, hier sitzen Leute drin im Raum, die Ängste haben, wo ein Dämon von außen Angst hineinbringt. Ich bin überzeugt, hier sind Leute, die unter uns, die ganz bestimmte Suchterscheinungen haben und möchten gerne loswerden. Und sie werden beeinflusst und bestimmt durch das Böse der negativen Welt. Und hier lese ich, dass Jesus gekommen ist und hat die Erlösung gebracht. Er hat vom Sklavenmarkt, dieses Bild kann hier gebraucht werden, freigekauft, dass du wieder Bürgerrecht haben kannst. Dass du wieder die Vollmacht haben kannst, der dämonischen Welt zu gebieten, loszulassen. Hier werde ich in der nächsten Zeit eine weitere Predigt halten, Weil ich glaube, wir müssen wieder mehr darüber lernen, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Bösen zu zerstören. Er ist gekommen, dass du Leben und volle Genüge hast. Warum musst du immer unter dem Strich weiterleben? Jesus ist gekommen. Das musste Paulus den Römern schreiben, noch bevor er in Rom kam. Gott ist gekommen, damit die Herrlichkeit Gottes wiederhergestellt wird in dir. Ihr merkt, mit 20 Minuten werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Ich muss das irgendwie zusammenkürzen, aber ich hätte da noch viel zu sagen zu Lost and Found. Die verlorene Vollmacht. In 1. Mose hatte ich es ja schon gelesen, dass Gott sagt, nicht nur Menschen nach meinem Bild. Das widerspiegeln sollte die Güte Gottes. Sondern er hat sie auch gesetzt, dass sie die Dinge hier auf der Erde regeln sollen. Und Psalm 8 schreibt, aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deine Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Ich glaube, wir haben diese Vollmacht, obwohl wir uns Pfingstler nennen, verloren. Weil Herrlichkeit, so wurde im Mittelalter der Herrschaftsbereich eines Fürsten beschrieben. Ist eine Übersetzung, wie man Herrlichkeit klar machen kann. Und ich habe gedacht, okay, ich zeige euch mal das Schild, was bei mir an der Pinnwand in meinem Arbeitszimmer zu Hause steht. Hier ist die Herrlichkeit Pauls vertreten. Das ist mein Herrschaftsbereich. Hier gilt mein Gesetz. Wenn ich was sage in meinem Arbeitszimmer, im Wohnzimmer, kann meine Frau sagen, was sie will, aber so, wenn sie in meinen Herrschaftsbereich hineintritt, das ist das Gesetz. Das lässt sich mit Herrlichkeit Paul übersetzen. Hier bin ich der Fürst. Aber wenn ich die Herrlichkeit Gottes sehe, dann müsste ich dieses Schild umfunktionieren. Regierungsbezirk Jesu Christi, sein Wort ist hier Gesetz. Da muss ich unter seine Vollmacht kommen, das heißt in seine Herrlichkeit hineinkommen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir das Wort Herrlichkeit nochmal auch auf einer anderen Ebene verstehen. Jetzt wird es allerdings heiß, nicht? Das heißt nämlich letzten Endes, dass du in das Reich Gottes hineinkommst. Als Jesus seine 12 Jünger zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über einige Dämonen, alle, und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Das wird hier sogar zweimal gesagt. Und ich dachte, Paul, vielleicht lebst du viel zu sehr unter deinem Regierungsbezirk, unter deiner Herrlichkeit. Wo ist die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben, diese Vollmacht, die Gott gegeben hat, dass ich herrschen darf? Und ich mache es mal wieder ganz, ganz banal und ganz plastisch. Du gehst nach Hause, hast die Predigt gehört, sitzt zu Hause und plötzlich klopft die Einsamkeit wieder an. Deine Sorgen kommen. Heute hatten wir in dem prophetischen Wort, das gibt Leute, die in Tagträumen leben. Und du hast keine Lösung für das, was morgen kommt. Wer kennt dieses Gefühl, was dann abends im Bett passiert? Ich kenne das. 1, 2, 3. Es gibt einige, die mutig genug sind, sich zu melden. Ich habe gute Nachricht von euch. Wir müssen wieder lernen, unter die Herrlichkeit Gottes zu kommen, unter seinen Herrschaftsbereich, damit die Gnade Gottes durchbrechen kann. Das ist das, was Paulus den Römern schreibt. Und hier stelle ich fest, viele von uns haben den Herrschaftsbereich Paul in ihrem Arbeitszimmer und sagen, ich muss alles alleine regeln. Und jetzt sitzen wir hier als ganz Fromme und sagen, ja, Paul, das weiß ich. Aber wer ergreift diese Herrlichkeit? Das ist für mich eine ganz banale Frage. Ich kann den Vers gut lesen. Ich kann sagen, okay, hier steht's geschrieben. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms oder alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugesagt hat und werden ohne Verdienst gerecht. Also es gibt eine Lösung. Und werden ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, gerecht. Und die Frage, die jetzt kommt, wie komme ich in diese Position? Wenn man ein Studium macht über die Herrlichkeit Gottes, dann wird man feststellen, sie kommt an ganz vielen Stellen in der Bibel vor. Aber ein klassisches Beispiel ist halt das Zelt der Begegnung in der Wüste bei dem Volk Israel. Da lagerte sich die Säule, die Wolkensäule, die Herrlichkeit Gottes auf dem Zelt der Begegnung. Mose konnte rein und raus. Und immer wenn die Wolkensäule sich gehoben hat, stand das Volk auf, brach die Zelte ab und die Wolkensäule wanderte weiter, bis sie stehen blieb. Und da lagerte sich das Volk wieder. Als ich darüber nachgedacht habe, was die Herrlichkeit in diesem Zusammenhang getan hat, dann ist mir aufgefallen, 40 Jahre lang haben die Leute erlebt, wie am Zelt der Begegnung sich die Herrlichkeit Gottes lagerte. Sie konnten die Wolkensäule beschreiben. Sie sind aufgestanden, wenn die Wolkensäule sich bewegt hat. Sie sind sitzen geblieben, wenn die Wolkensäule gestanden hat. Und trotzdem sind sie nicht ins gelobte Land gekommen. Ich habe gedacht, was ist hier passiert? Und ist es nicht ein Beispiel für uns als Gemeinde? Wir singen sonntags, ach, Lobpreis ist gut. Ha, wunderbar, das geht gut. Wir sehen die Wolkensäule, wir genießen sie. Sie geht auf, ich gehe nach Hause und plötzlich bin ich wieder in meinem Alltag gefangen. Ich habe gedacht, wie kann man das durchbrechen? Und ich dachte, ich muss mit euch hingehen zu 2. Mose 33. 2. Mose 33. Da kommt der große Gott und spricht mit Mose. Und sagt, ich sage es mit meinen Worten, Mose, ich mag dich. Was wünschst du dir? Wenn Jesus so fragen würde, Paul, was wünschst du dir? Was wäre das Erste, was du sagen würdest? So ganz, man kann ja so Tests machen. Du sagst blau und der andere sagt lila. Du sagst schnelles Auto, du schreist Ferrari. Ja. Man kann ja so Assoziationsübungen machen. Wenn du ganz schnell sagen würdest, was wünschst du dir? Und Mose haut raus, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und das ist der erste Teil, den ich uns mitgeben will. Wenn du wirklich Veränderung in deinem Leben haben willst, dann hab wieder Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes, dass die Güte Gottes sich in deinem Gesicht spiegelt, dass du wieder die Vollmacht hineinnimmst, die Gott dir gegeben hat. Mose sagte, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet und sagt, na, geht leider nicht. Zu viel Sünde in deinem Leben, du wirst sterben. Ja, Mose wird gesagt haben, habe ich mir schon gedacht. Habe ich noch einen Wunsch? Er lässt nicht locker. Und jetzt passiert Folgendes, wie Gott darauf reagiert. Gott sagt, Moment, so einfach ist es nicht. Ich muss dich mitnehmen. Ich muss dich mitnehmen. Am Anfang stand nur der einfache Wunsch. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Dann kommt Gott und sagt, okay, ich nehme dich und ich werde dich, wie steht es geschrieben? Ich werde als erstes meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Das ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr bringt. Aber das neutestamentliche Pendant. Gott sagt, Moment, als erstes muss meine Güte bei dir vorbeigehen. Und dann werde ich meinen Namen nochmal ausrufen, wer ich bin. Ich bin der Gott, der für dich da ist. Ich bin Jahwe, ich bin der, ich bin. Ich bin der, den du in der Wüste getroffen hast, der sich niedergebeugt hat zu den Sklaven, um das Elend zu sehen und sie herauszuführen. Ich bin derjenige, ich werde meinen Namen ausrufen. Du musst wieder hören, der große Gott ist auf deiner Seite. Die Güte Gottes ist über dein Leben, wenn du sagst, du willst seine Herrlichkeit sehen. Da ohne bleibt es eine fromme Übung, die nur im Stress der Religiosität enden wird. Dann ruft Gott aus, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Gnädig und barmherzig ist unser Gott, geduldig und von großer Güte. Und dann geht Gott einen Schritt weiter und sagt, Mose, hier ist ein Platz, da werde ich dich auf den Felsen stellen. Wer ist unser Fels? Jesus ist unser Fels. Fels, auf dem ich stehe. Stab, an dem ich gehe. Alles, Herr, bist du. Der große Gott nimmt Mose und stellt ihn auf Jesus, der unsere Gerechtigkeit ist. Lost and found. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. An diesem Bild habe ich in der Vorbereitung lange nachgedacht. Was heißt das, die Hand über dich halten, wenn du auf dem Fels stehst? Ich glaube, das heißt, Ilona, ich habe dich ganz doll lieb. Menschen, die verletzt worden sind, denen tut das entsetzlich gut, wenn sie übers Haupt gestreichelt werden. Machst du doch mit einem Baby auch, wenn es da liegt. Du investierst Zärtlichkeit, Güte. Dann stehst du auf dem Felsen Jesus und sagst, okay, jetzt stehe ich hier, aber ich brauche für mein Gefühlsleben doch auch noch was. Und tu mir mal nicht so, egal wie alt du bist, da hast du noch Sehnsucht nach, wenn dir jemand, weil er dich lieb hat und nicht, weil er was von dir will, über den Kopf streicht und sagt, du bist mir alles wert. Bei dem Nachdenken über diesem Bild, warum muss jetzt die Hand noch über ihn gehalten werden? Ist das jetzt ein besonderer Segensspruch? Nein, ich glaube, das ist dieses ganz Besondere, dass Gott seine Hand nimmt, über mein Haupt streicht und sagt, Paul, es ist alles in Ordnung. Du darfst meine Herrlichkeit widerspiegeln. Und erst danach steht Mose auf, kriegt die Tafeln und geht dann langsam wieder vom Berg runter. Und ihr kennt diese Geschichte, als er unten angekommen ist, was war mit seinem Gesicht? Sein Gesicht leuchtete. Das war Osram hoch drei. Sein Gesicht leuchtete von der Güte Gottes. Und es steht in dem Psalm geschrieben, welche auf ihn sehen, auf Jesus, die werden erquickt und deren Angesicht wird nicht schamrot werden. Da spiegelt was von der Herrlichkeit Gottes, von der Begegnung Gottes wider. Und ich glaube, mehr denn je, das haben wir nötig in unserer Zeit. Ich möchte mich nicht anstecken lassen durch die ganzen politischen Nachrichten, die ich höre. Dann haben wir morgen irgendwie wieder Krieg. Ich möchte mich anstecken lassen, dass wenn Gott mich fragt, Paul, was willst du, dass ich sage, ich will seine Herrlichkeit sehen. Und warum sollte sich das nicht in meinem Angesicht, in meinem Kopf irgendwo widerspiegeln, dass ich mich aufmache und Gott sage, komm, Gott, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann sagt Gott, okay, als erstes will ich meine Güte an dir vorübergehen lassen. Und zweitens will ich sagen, ich bin Jahwe, ich bin der große Gott. Als drittes werde ich dich nehmen, werde ich in den Felsen oder auf den Felsen stellen, damit du leben kannst. Aber ich will euch sagen, ich habe auch Sehnsucht danach, dass ich wieder eine Begegnung habe, wo ich merke, der Heilige Geist streicht mir über den Kopf und sagt, Paul, ich habe dich lieb. Du bist mir alles wert. Ich sehe dich in deinen Sorgen. Ich sehe dich in deinen Fragen. Ich diskutiere mich mit dir über die Sünden, die du getan hast. sondern du hast die Herrlichkeit verloren. Deine Augen müssen wieder leuchten. Ich bin überzeugt, wenn uns Gott das geben könnte hier in der Gemeinde, dass unser Angesicht wieder leuchten würde. Dass wenn dich Leute fragen, wie geht's dir, ah, ich halte die Herrlichkeit Gottes nicht aus. Immer wenn Erweckung geschehen ist in Gemeinden, dann geschah das, dass sich die Herrlichkeit Gottes lagerte und dann sind Zeichen und Wunder ganz automatisch geschehen. Wir gucken immer nach den Zeichen und Wundern, aber eigentlich sollten wir danach gucken, dass durch die Zeichen und Wunder Gott verherrlicht wird. Dass wir wieder den Herrschaftsanspruch, den er in 1. Mose über uns ausgesprochen hat, dass wir diesen Herrschaftsanspruch wahrnehmen. Nicht in frommer Aktion, sondern weil es normal ist. Ich bleibe oft bei meinen Präsentationen bei diesem Bild stehen, weil es drückt das aus, was im Alten Testament bei Mose da ist. Ich will wieder seine Herrlichkeit sehen. Ich habe es mal erzählt, wie ich sehr verlegen war in der ziemlichen Krise in meinem Leben, dass ich eine ältere Schwester zu einem Ostergottesdienst zugesagt habe, dass ich bei ihr vorbeikomme. Sie konnte nicht mehr aus dem Bett, sie wurde gepflegt, hatte zwar einen Fernseher, aber gucken konnte sie nicht mehr richtig. Richtig hören war auch schwierig, man musste ziemlich laut reden. Also eigentlich nur in Warten auf die Ewigkeit, das war's. Das sind so die Geschehnisse, wo ein Pastor dann leidet und sagt, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dann soll. Ich kann da nicht richtig was lesen, nicht richtig unterhalten über alten Zeiten. Man kann ja noch nicht mal ein richtiges Lied miteinander singen. Was mache ich da? Und am liebsten hätte ich mich vor diesem Ostergottesdienst bei ihr im Krankenzimmer gedrückt, aber dann bin ich mit meiner Frau hingegangen. Und dann kamen wir in die Wohnung rein, kamen wir in das Zimmer rein und da lagerte sich diese Herrlichkeit Gottes. Das Ganze liegt 17, 18 Jahre zurück. Ich kann mich an keinen Ostergottesdienst dieser Tiefe erinnern. Aus dieser Frau heraus schien diese Herrlichkeit Gottes. Wenn ich irgendwann mal so liegen sollte und nicht mehr kann, na, am liebsten schon viel früher, wenn ihr mir begegnet, dann wünsche ich mir, dass die Herrlichkeit Gottes aus mir herausscheint. Dass ich wirklich ein kleiner Christ bin, ein kleiner Christus, dem die Sünden vergeben sind, wo die Herrlichkeit Gottes sich lagert und wo es keine Frage mehr nach der Vollmacht ist, ob die existiert oder nicht, dass Dämonen weichen, dass Kranke gesund werden. Römer 3, Vers 23 und 24. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Hier will ich Schluss machen. Über 20 Minuten geredet, aber vielleicht die Möglichkeit geben, dass jeder vielleicht mal sich fragt, Gott, wie kann ich deine Herrlichkeit wiedersehen? Vielleicht ich will. Und da muss es nur zulassen, dass er sich dich auf den Felsen stellt. Aber das macht er dann schon. Ich möchte mit euch beten, dass Gottes Güte hier Raum greift. Herr Jesus, wir wollen deine Herrlichkeit wieder sehen. Es tut mir leid, dass ich immer auf meinen Regierungsbezirk achte. Es tut mir leid, dass ich den Lügen glaube, mehr wie deinem Wort. Aber ich möchte das einfach sehen, wie durch deinen Kreuzestod, durch deine Auferstehung wieder neue Kraft in unser, in mein Leben hineinkommt. Dass deine Herrlichkeit, deine Größe sichtbar wird, dass du gerühmt wirst. Dass man nicht sagen kann, wow, was ist das toll, Paul zu kennen, sondern sie sollen dich kennen und dich lieben. Und wenn der Koffer dann kommt, Jesus, dass ich ihn aufmachen kann und sagen, das hast du alles geschenkt. Das sind die ganzen Geschenke drin, die du gegeben hast. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Herr, das sollte sich auf die Gemeinde lagern. Hier bete ich, dass du uns diese Herrlichkeit schenkst. Amen.